Man muss die Dinge, wenn man über Klimaschutz redet und über diese ganzen Sachen, wir sind beide Wirtschaftsredakteure, glaube ich, auch sehr nüchtern sehen und nicht immer so emotional aufgeladen. Also das ist irgendwie
nach. Siehst du den Schuh an, Angelika? Ich gehe da leider überhaupt nicht mit, was Daniel jetzt gesagt hat, weil genau wie bei Gleichberechtigung ist es dieses, wir haben doch schon ein bisschen was getan, ja, aber es wurden keine Klimaziele erreicht. Und so, sorry, ich muss das einmal auch ganz hart sagen, wir sind halt die Generation, die darunter leiden wird. Wir, unsere Kinder.
Hallo und willkommen zum Podcast für Babyboomer, Boomer, Best-Ager, geburtenstarke Jahrgänger oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Mein Name ist Konstanze und hier geht es um die Themen unserer Generation. Und diesmal habe ich einen Boomer mit zu Gast und jemand aus der Generation Z. Daniel Goffert und Angelika Melcher. Daniel ist mein Jahrgang. Das kann man leicht herausfinden. Und Angelika ist im Alter meiner Kinder. Die beiden sind Kolleginnen, Fokus mehr auf Wirtschaftsthemen. Darum geht es hier aber mehr am Rande, denn es geht darüber, dass ihr beide zusammen ein Buch geschrieben habt mit dem Titel Boomer gegen Zoomer, Untertitel der neue Generationenkonflikt und wie wir uns besser verstehen können. Danke, dass ihr Zeit für uns habt und uns sogar in die Redaktion der Wirtschaftswoche eingeladen habt.
Hallo Konstanz.
Hallo.
Ich habe mich gefragt, als ich den Titel gelesen habe, das klingt ja ganz schön heftig, Boomer gegen Zoomer. Habt ihr euch in Redaktionskonferenzen regelmäßig so gezofft, dass ihr gedacht habt, da muss mal ein bisschen Luft raus oder wie ist es dazu gekommen?
Nein, wir beide haben uns nicht gezofft, aber dieses Thema, dass sich die Generationen im Gegensatz zu früheren Generationen heute doch deutlich schlechter verstehen, das ist schon lange in mir drin gewesen. Und ich habe ja selber auch zwei Kinder, zwei Söhne im Alter von 28 und 29 Jahren. Man merkt an den Diskussionen mit denen und mit ihren Freunden, dass doch, ich sag mal, der Plafond gleicher Ansichten und gleicher Ausgangspunkte doch nach und nach verlassen worden ist. Und was ich halt festgestellt habe, ist, dass die Boomer, also diese Generation von 1955 bis 1965, grob gesagt, doch nach und nach, ich sag mal so ganz volkstümlich, in Faschismus geraten ist bei der jüngeren Generation, vor allem bei den ganz Jungen. Und das hat mich doch sehr bewegt, nicht nur als Vater, sondern auch eben auch als Kollege von jüngeren Journalistinnen und Journalisten. Und deshalb habe ich gedacht, müsste man diesem Thema mal nachgehen. Ich finde es nicht übertrieben, weil es gibt Bücher, die vom Krieg der Generationen reden. Das ist, glaube ich, wirklich übertrieben. Aber dass die Generationen jetzt, diese beiden genannten, doch in starkem Kontrast zueinander stehen, das, glaube ich, ist eine Tatsache.
Angelika, wie hast du das denn empfunden? Ist das Buch in Form der friedlichen Konfliktbeilegung?
Ja, also ich glaube, wir haben beide relativ schnell die Idee verworfen, dass wir diesen Generationenkonflikt lösen wollen. Es ging uns wirklich darum, ins Gespräch zu kommen und vor allem auch mit Vorurteilen aufzuräumen. Wie Daniel gerade erwähnt hat, die Schlagzeilen häufen sich, die Generation Z will nicht mehr arbeiten, die Boomer machen unsere Zukunft kaputt. Das ist alles auch super aufgeladen im Moment. Und ich glaube, das war auch ein großer Antreiber von uns, dass wir dem mal auf den Grund gehen wollen. Wo kommen diese Standpunkte überhaupt her? Ist es wirklich so schlimm? Und uns ist auch wichtig, also natürlich kann man auch nicht für alle aus allen Generationen sprechen, aber doch zeigen ja Studien, Umfragen, dass beide Generationen in eine bestimmte Richtung gehen.
Aber man merkt dann, es gibt viele Redundanzen.
Wie ihr gesagt habt, warte mal, jetzt machen wir hier mal einen Break und da reden wir morgen weiter, wenn wir beide wieder ein bisschen runtergekocht sind.
Das hatten wir nicht, aber es gab auf jeden Fall Kapitel, ja, heißer zur Sache gegangen im Sinne von, dass wir uns da sehr uneinig waren. Es gab Kapitel, da war es so ein bisschen friedlicher, das war eher so ein Austausch. Zum Beispiel bei den Kapitel Konsum, würde ich sagen, Ernährung, das waren eher so die leichteren, seichteren Themen. Mhm. Und dann gab es Kapitel wie Cancel Culture, Demografie, Gleichberechtigung, das waren dann die Themen, die ein bisschen aufgeladener waren. Aber eigentlich hat das immer ganz gut geklappt. Bis zu dem Punkt, dass wir, also ich weiß noch, dass wir dann einmal die Aufnahme gestoppt haben und Daniel war super professionell und hat mich nett gefragt, ob wir einen Kaffee trinken und ich war noch total unter Strom und so, wir müssen das noch weiter ausdiskutieren, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Also da hat man schon gemerkt, dass Daniel auch ein bisschen professioneller dran gegangen ist als ich.
Es ist ja ein Dialog, ne? Ihr habt das Band mitlaufen lassen, das dann letztendlich ausgewertet und verschriftlicht. Warum habt ihr denn diese Form gewählt? War das von Anfang an klar oder ist das so entstanden, weil ihr dann gesagt habt, gerade dieser Dialog ist so spannend?
die Idee, dass wir diese einzelnen Kapitel nach Themen orten und dann im Dialog besprechen oder auch in der streitigen Diskussion, relativ früh geboren. Und ich glaube, es ist auch viel praktikabler, als das sozusagen in ein Sachbuch mit einem durchgeschriebenen Text zu behandeln. Weil viele Themen sind ja doch komplex. Es kommt ja auch auf das direkte Gegeneinander an vielen Dingen, dass man auch Argumente austauscht. Und ich glaube, dass dann diese Form der Zwiesprache oder der Diskussion die beste ist.
Und es ist auch sehr nah an der Realität, weil viele von uns oder viele der Leserinnen und Leser haben genauso eine Diskussion wahrscheinlich auch schon geführt.
Ich habe mich auch an meinen Küchentisch erinnert gefühlt.
Genau.
Und ich führe solche Diskussionen auch.
Vielleicht hilft es auch für zukünftige Diskussionen, weil man ein paar Argumente zur Hand hat oder ja, vorher schon weiß, wo Argumente herkommen. Und ich glaube, das war uns auch ein bisschen wichtig, dieses Realitätsnahe und dass sich da auch sehr viele Menschen mit identifizieren können.
Angelika, hast du solche Diskussionen mit deinen Eltern auch geführt?
Ja, mit meinen Eltern ist es eigentlich noch ganz in Ordnung. Die haben ein paar Freunde, mit denen ich mich öfter mal streite. Da wurde es auch schon sehr laut. Aber ja, ich kannte das auf jeden Fall auch schon. Ich habe erst letzte Woche eine Situation erlebt, wo ich jemandem noch das Buch empfehlen wollte. Ich saß im ICE und habe eine vegane Currywurst gegessen und der ältere Herr mir gegenüber hat mich darauf aufmerksam gemacht, wie ich denn sowas essen könnte und ob ich wisse, wie viel Chemie in dieser Currywurst stecke. Und das, ich war sehr kurz davor, ihm unser Buch in die Hand zu drücken.
Und Daniel Goffert, das sieht man jetzt hier nicht im Podcast, griebelt sich und platzt gleich vor Lachen. Warum denn? Weil du auch so ein Gespräch führen würdest im Zug? Ja?
Weil ich wahrscheinlich vor dem Buch ein solches Gespräch nicht gescheut hätte. Aber natürlich auch jetzt gelernt habe, dass vegane Currywürste oder dieses ganze vegane Fleischangebot jetzt so schlimm gar nicht ist.
Auch mal probiert, das sind wir irgendwie.
Ich habe es auch mal probiert, ja. Ich muss sagen, es ist natürlich so auf den ersten Biss sozusagen schon sehr ähnlich dem echten Fleischgeschmack. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde den Aufwand zur Herstellung dieser Dinge und auch dann am Ende das Ergebnis, also mäßig.
Ja, aber trotzdem, bei Ernährung habt ihr ja gesagt, und den Eindruck hatte ich auch, da wart ihr relativ so, da konntet ihr als Freunde und Freundinnen auseinandergehen. Also da konntet ihr sagen, ja, okay, da einigen wir uns. Das sehen wir auch so. Es muss mehr gesunde Ernährung her. Ne? Also
es ging auch darum, also ich möchte ja auch niemandem meinen Vegetarismus aufzwingen.
Ja, genau, du bist ja auch cool. Also bei Gleichstellung eigentlich auch, da ist aber dann schon so ein Aber, ne? Also die Rolle der Frauen in der Gesellschaft, in der Familie, in der Berufswelt, da seid ihr euch insofern einig, dass da noch was zu tun ist. Aber Angelika, du hast da knalligere Anregungen, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, das Problem oder der Punkt, wo wir auch oft in einen Konflikt geraten mit der Babyboomer-Generation, ist, dass oft dieses Argument kommt, es ist doch jetzt schon so viel besser und wir haben doch schon so viel getan und früher war alles viel schlimmer und das sehe ich auch und das ist auch schön und gut so, aber wir sind längst noch nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt zum Beispiel beim Thema Gleichberechtigung in einer gleichberechtigten Welt leben oder in einem gleichberechtigten Land. Und das sind die Punkte, die mich dann stören. Also ich glaube, das war auch unser größter Streitpunkt in dem Sinne, weil, ja, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, aber für mich ist es halt noch nicht genug und ich glaube, wir können noch sehr viel tun, wenn es um die Repräsentation von Frauen geht, wenn es um die Selbstbestimmung geht, wenn es um diese Buzzwords Care-Arbeit und den Gender Pay Gap geht. Also
nicht aufhören im Grunde.
Genau, sondern weiterkämpfen.
Sind wir so Beharrer wie Babyboomer?
Ich glaube, vielleicht wird es auch schnell falsch verstanden. Also wenn ich darauf hinweise, dass schon einiges passiert ist, dann tue ich das natürlich deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass das, was bisher erreicht worden ist, von den weiblichen Babyboomern in einem langen und auch wirklich schwierigen Kampf um mehr Rechte gar nicht mehr gesehen wird. Also das, was heute da ist, wird nicht nur als selbstverständlich genommen, sondern da wird doch gar nicht gesehen, was da für ein Kampf eigentlich hintersteckt über all die Jahre.
Und das, ist das denn wichtig?
Ich glaube, das ist wichtig, weil es eine Frage der Perspektive ist, was in dem Buch auch immer wieder auftaucht. Man kann ja über verschiedene Erfahrungen und Ansichten immer streitig diskutieren. Man muss auch gar nicht immer einer Meinung sein. Was mich oft an diesen ganzen Debatten zwischen der Gen Z und den Boomern stört, ist diese Hybris mit der und auch diese Selbstgewissheit und auch diese doch sehr ich sag mal, teilweise aggressive Kritik an uns, die da vorgetragen wird. Und da sage ich dann, gerade auch beim Thema Gleichberechtigung, natürlich kann alles immer noch besser werden, aber Instrumente wie die Quote werden auch von vielen Frauen abgelehnt, weil sie sagen, ich brauche keine Quote, ich kann auf mich selber zählen. Weil die Frage um diese berühmte Care-Arbeit, man kann das ja früher auch Familien- und Erziehungsarbeit nennen, das ist eine Frage, die meiner Meinung nach zum Beispiel in die Entscheidung der Familien selber gehört. Das ist jetzt nichts, was der Staat irgendwie bestimmen sollte oder wo es eine Art von Kommand gibt. Wie lange man bei seinen Kindern bleibt nach der Geburt, wer da zu Hause bleibt, wie lange, wie man das alles regelt und organisiert, ist Sache der Paare selber. Und das ist nichts, finde ich, was man in einem öffentlichen Diskurs irgendwie verordnen muss. Und deshalb störe ich mich dann manchmal auch an dieser, ich sag mal so, betont kritischen Haltung. Zumal das dann oft auch noch einschließt, dass wir natürlich auch den Frauen in den Entwicklungsländern oder in der südlichen Hemisphäre auch noch mehr Rechte zusprechen müssen. Da sage ich natürlich, aber man kann beim Thema Gleichberechtigung nicht alles auf einmal machen.
Ich sehe das übrigens anders.
Da mal los, ja. Ich habe da auch eine Meinung zu.
Ja, ich wollte dich auch gerade fragen, weil ich dachte, das ist natürlich auch interessant, das von einer Boomer-Frau zu hören. Also ich sehe das nicht, dass das in der Entscheidungsgewalt der Paare liegt. Ich glaube, es sind sozioökonomische Strukturen, die Frauen dazu zwingen, oftmals dazu zwingen, zu Hause zu bleiben und auf die Kinder aufzupassen. Das hat viele Gründe. Frauen verdienen natürlich im Schnitt schlechter, sind häufiger im Niedriglohnsektor beschäftigt, haben generell halt dadurch natürlich irgendwie andere Risiken wie zum Beispiel Altersarmut, also es sind schon viele Sachen, die einen eher dazu bringen, zu Hause zu bleiben, auch wenn es darum geht, dass der Mann finanziell besser gestellt ist und damit die Frage sich ja auch oft erledigt hat, wer zu Hause bleibt und wer auf die Kinder aufpasst.
Ja, aber wenn man, ich meine, ich finde zwar, die Frauen, jetzt bekommen ja junge Frauen Kinder, so. Und dann ist natürlich diese alte Annahme, die vielleicht auch für unsere Mütter gegolten hat, dass die Frauen in der Regel schlechter ausgebildet sind, schlechter verdienen, durch die Bank hinweg, so nicht mehr haltbar. Dass es immer noch ein Gender Pay gibt, das stimmt, aber ich glaube, bei den jungen Leuten, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass man die Frauen zwischen 20 und 30 Kinder bekommen, glaube ich, ist in dieser Alterskohorte diese Benachteiligung, die du dann ansprichst, nicht mehr in der Weise vorhanden. Es gibt die auch noch, ja, aber der Gender Pay Gap in der ganz jungen Generation ist, glaube ich, nicht mehr so groß wie in den anderen. Mhm. Also da mache ich einen gewissen Einschub. Und ich bin wirklich, ich habe ja selber zwei Kinder, meine damalige Frau hat auch gearbeitet, immer, sie ist Ärztin. Wir haben das natürlich genau überlegt, wie wir es machen wollten. Wir haben es auch geplant und es ist natürlich auch immer mit Nachteilen verbunden, finanzieller und sonstiger Art, klar. Aber es ist immer so bei Kindern. Und wie gesagt, mich stört an dieser Diskussion so ein bisschen diese paternalistische Haltung. Man müsste das so und so und so machen. Ich sage, das ist Sache der Paare und der Leute selber, die sich für Kinder entscheiden. Und das sollte man auch in deren
Jetzt sagt das wohl sowas.
Ich wollte gerade sagen, Frau.
Ich gebe Daniel in dem Punkt recht. Wir haben einiges erreicht, aber wir sind stehen geblieben und es muss doch sehr viel mehr getan werden. Zum einen haben wir Frauen halt einen ganz dummen Nachteil. Wir bekommen halt die Kinder. Also ich komme zwar auch als Kölnerin aus einer Gegend, wo halt Feminismus und mit Alice Schwarzer und so weiter. Ja, das war normal, ja. Also ich fand die Quote auch blöd, weil ich gedacht habe, ich will über meine Leistung gesehen werden, aber das bringt's nicht. Erst wenn es genügend schlechte Frauen in Führungspositionen gibt, wie schlechte Männer gibt im Moment, dann finde ich, da können wir die Quote wieder
abschaffen. Ja, ich bin auch für die Quote.
Da wart ihr euch einig, das habe ich dann auch voller Freude gesehen. Worüber ich mich ärgere, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Gen Z oft bei dem Gender-Sternchen verharrt. Und dass so viel Aufmerksamkeit dort reingeht und da so viel Energie reingeht. Und das finde ich einfach total schade. Das ist wichtig, das hat auch ein Bewusstsein verändert, aber das ist so, es ist einfach so, das Sternchen ist so ein kleiner, billiger Erfolg. Wenn man wirklich an die gläserne Decke ran will, ist das meine Meinung, muss man jetzt erstmal so richtig in die Hände spucken. Gab es denn was, wo ihr euch einig wart und ihr wart total überrascht und habt gedacht, ach Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier so auf einer Linie liegen? So ein Wert vielleicht?
Na, ich glaube, das letzte Kapitel, wo es ein bisschen darum geht, wie die Generationen
Politik
geprägt sind, wie sie ticken. Bei der Prägung waren wir uns einig, dass wir Boomer, sage ich jetzt mal, Constanze, dass wir eine Prägung haben, die viel zu tun hat mit unseren Nachkriegseltern, mit denen den innewohnenden Werten, die sie noch übernommen haben, im Prinzip aus einer Kriegszeit und einer Nachkriegszeit. Also Disziplin, Fleiß, Pünktlichkeit und alle Höflichkeit, alle diese Dinge, die wir ja noch sehr eingeimpft bekommen haben, dass wir ja auch geprägt worden sind als Babyboomer, das sagt ja schon der Begriff, dass wir halt immer sehr viele waren. Überfüllte Hörsäle, dass man überall Schlange stehen musste. Also man war gewohnt, sich durchzusetzen. Man war es gewohnt, dass man Absagen erhielt und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich auch einen gewissen, ich sag mal, dieser Leistungs- oder der Kampf in einer Leistungsgesellschaft, in der wir dann als junge Menschen groß geworden sind, hat uns natürlich auch geprägt. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen was von der Gen Z, die aus vielen guten Gründen Dinge heute anders macht. Aber da haben wir beides mal festgestellt, wenn man sich das so gegenseitig erklärt, dass es da schon doch ein tiefreichendes Verständnis gibt. Und dass beide Generationen, die Boomer halt aus dieser Zeit kommend, der Grünen, der Gründung der Grünen, der Ökobewegung, der Anti-Atomkraftbewegung und eben die heutige Generation Fridays for Future, dass sie beide sehr politische Generationen sind. Also da, glaube ich, gab es einen relativ großen Konsens.
Und das ist auch der Grund, diese hochpolitisierten Generationen, wieso wir überhaupt so aneinander geraten. Also diese Sandwich-Generation, Generation X und die Millennials. Well, die Millennials könnte man vielleicht auch noch ein bisschen zu uns zählen. Die haben sich auch sehr für den Umweltschutz etc. eingesetzt. Aber dass da halt irgendwie so ein paar ruhigere Jahrzehnte stattfanden vielleicht. Und jetzt durch 2018, 2019, durch die Klimabewegung, die das Ganze irgendwie in Gang gebracht hat. Und mittlerweile ist das ja, über das Klima redet man jetzt auch nicht schon über diesem Generationenkonflikt weniger. Also mittlerweile geht es schon viel mehr um Arbeit. Das hat sich natürlich auch jetzt über die Jahre verändert, sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ja, da haben wir sehr viel rausfinden können übereinander und über die Generationen.
Das Thema Klima habt ihr ja sofort als erstes Kapitel aufgenommen. Das ist das große Streitthema. Also es sind noch andere Streitthemen in dem Buch drin. Man will ja nicht so viel verraten. Und da seid ihr auch eigentlich nicht auf einen Zweig gekommen oder auf einen grünen Balken. Ne? Der Vorwurf, dass wir Boomer das Klima kaputt gemacht haben, den gibt es durchaus. Ne?
Ja, der ist real. Die Frage ist, ob er berechtigt ist, vor allen Dingen in der Schärfe berechtigt ist. Und ob die damit verbundenen Schlussfolgerungen nach einer Umkehr jetzt sofort und unbedingt und ohne irgendwelche Bedingungen, ob der gerechtfertigt ist. Das ist natürlich immer diese große Debatte. Wir investieren Milliarden, gefährden im Prinzip die Stabilität unserer Volkswirtschaft, um am Ende, ich sag mal, relativ wenig CO2 einzusparen. Ein Zehntel dieses Geldes investiert in Länder in der südlichen Hemisphäre, würden vielleicht mehr Effekte haben. Es hilft ja auch nichts, wenn wir bei vielen Dingen voranschreiten und andere, wie zum Beispiel Indien, noch 60 Kohlekraftwerke projektieren, damit billigen Stahl produzieren und wir Milliarden investieren in die Entwicklung von grünem Stahl, den am Ende keiner kauft, weil er zu teuer ist. Also man muss die Dinge, wenn man über Klimaschutz redet und über diese ganzen Sachen, wir sind beide Wirtschaftsredakteure, glaube ich auch sehr nüchtern sehen und nicht immer so emotional aufgeladen. Also das ist
irgendwie eine Haltung. Siehst du dir den Schuh an, Angelika, dass du sagst, da ist zu viel Emotionalität drin und nee, wir müssen auf jeden Fall hier auch grünen Stahl produzieren, egal ob China andere Wege geht?
Natürlich ist dieses Thema sehr emotional und ich gehe da leider überhaupt nicht mit, aber was Daniel jetzt gesagt hat, weil genau wie bei Gleichberechtigung ist es dieses, wir haben doch schon ein bisschen was getan, ja, aber es wurden keine Klimaziele erreicht und so, sorry, ich muss das einmal auch ganz hart sagen, wir sind halt die Generation, die darunter leiden wird, wir, unsere Kinder. Und solange die Klimaziele nicht erreicht werden und solange nicht genug getan wird, müssen wir laut sein und müssen Dinge einfordern. Und ja, man kann nach links und rechts gucken und andere Länder machen viel schlimmere Sachen als wir. Aber was bringt uns das? Wir müssen vor unserer eigenen Türe kehren und dann können wir ein Vorbild sein für andere Staaten. Und dass das halt immer damit abgetan wird, diese Ökodiktatur und alle fordern zu viel. Es gibt auch immer noch genug staatlich getragene Sachen, die dem Klima schaden. Also wir haben kein Tempolimit. Kerosin wird subventioniert. Es gibt eine Pendlerpauschale. Also es wird irgendwie immer noch auch sehr viel Geld in klimaschädliche Projekte gepumpt, während wir eine grüne Regierung haben. Das heißt, inwiefern wird jetzt genug getan? Ja, natürlich, ich weiß, wir dürfen unseren Wohlstand nicht gefährden, das ist ja auch immer Argument Nummer eins, aber wir dürfen vielleicht auch unsere Zukunft nicht gefährden, weil was bringt uns dieser Wohlstand, wenn wir irgendwann keine Erde mehr haben, auf der wir leben können?
Ja, wir müssen vor unserer Tür kehren, aber wie gesagt, beim Klimaschutz, es gibt ein Klima, in dieser einen Welt. Und wenn wir unsere Hausaufgaben zu Hause machen und andere starten ihre Hausaufgaben nicht mehr. Ja, aber das wir machen ja schon eine ganze Menge. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, an einem Punkt jetzt, wo wir mal sehr genau abwägen müssen, welche Art von Klimaschutz bringt wirklich etwas für das Klima und wie hoch ist die sozusagen die Gefahr für die Volkswirtschaft. Wir haben ein massives Problem in Deutschland. Ich meine, unsere Autoindustrie geht gerade vor die Hunde.
Ja, wieso? Weil Deutschland viel zu spät angefangen hat, an E-Autos zu denken.
Du findest nicht mehr E-Autos in Frankreich oder in Italien oder in anderen Staaten.
Kannst du dir vorstellen, dass wenn du mal dieses Gespräch führen würdest in der Zukunft mit jemandem, der entsprechend jünger ist, dass du dir dann auch sagst, wir haben doch schon so viel erreicht und quält uns weiter.
Ich meine, jetzt habe ich natürlich gut reden. So, ich bin gerade in der jungen Generation und kann noch diese Vorwürfe machen. Ich habe witzigerweise da auch vor ein paar Tagen mit einer Freundin drüber geredet, was wir uns irgendwann von der jungen Generation anhören müssen. Und da wird natürlich auch vieles sein. Aber ich meine, es ist alles ein Prozess und es ist wichtig, dass die Jugend laut wird und Forderungen stellt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass das immer so weitergeht, weil die Welt verändert sich ja nur so.
Kann man denn wirklich sagen, die Jugend, wenn wir auf die jüngsten Landtagswahlen im Osten Deutschlands sehen, da schauen wir, dass viele junge Leute gerade eben nicht in die Richtung klimafreundlich oder auch menschenrechtsfreundlich gewählt haben, sondern eher Parteien am rechteren Spektrum.
Ja, also es ist auf jeden Fall erschreckend und klar, was ich eben auch meinte, man kann leider eine Generation nicht in eine Schublade stecken. Es zeugt vielleicht auch davon, dass da auf jeden Fall auch Angst besteht gerade und Protestwählerinnen und also es ist ja erschreckend.
Was haben wir Boomer da eigentlich verbockt, Daniel? Also wir haben ja Kinder, die wir so erzogen haben, dass wir ihnen eigentlich das bessere Leben geben wollten und auch vieles ermöglichen wollten. Vielleicht sind wir mit denen zu viel gereist, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch zu viel Steaks gegessen, das ist auch möglich. Wo haben wir da vielleicht das Maß verloren?
Aber deine Frage zielt natürlich darauf, wo sind wir vielleicht nicht ehrgeizig genug gewesen und warum ist es so? Ich glaube, wir hatten einen Anfang natürlich in Deutschland mit den Grünen, mit der Umweltschutzbewegung, mit dem Erkennen von saurem Regen, von negativen Umwelteinflüssen, all diesen Dingen. Und haben dann versucht, dagegen anzugehen. Es ist auch viel passiert, natürlich. Ich meine, ganze Emissionsschutz, Umwelttechnik musste erstmal erfunden werden, musste entwickelt werden. Sowas passiert ja nicht innerhalb von 5 Jahren. Aber natürlich, wenn man es jetzt sieht oder in Zahlen misst, Numbers don't lie, sagen die Börsianer, das stimmt, Zahlen lügen nicht. Es hat einfach nicht gereicht. Das muss man einfach jetzt zugeben. Und da, an dem Punkt bin ich ja wirklich gesprächsbereit, beziehungsweise das ist ein blödes Wort, gesprächsbereit. Das hängt ja nicht von mir ab. Aber an diesem Punkt muss ich natürlich erkennen, dass es natürlich Lücken gibt und dass wir noch einiges zu tun haben. Das ist wahr.
Aufgrund der Diskussion haben da auch die Stunden hier in diesem geschlossenen Raum einiges an Erkenntnis gebracht für euch beide, ja?
Ich glaube schon. Also wie gesagt, dieser Punkt hat natürlich bei mir dazu geführt, Dinge nochmal neu und kritischer zu überdenken. Ich glaube, es gibt auch bei der ganzen Frage Generationengerechtigkeit auch das Gefühl bei den Jungen, dass sie halt nicht so zum Zuge kommen, wie sie es ihrer Meinung nach verdient haben. Ein großes Thema ist ja heute die Frage, kann man sich noch Eigentum leisten in dieser Generation? Unabhängig von der Frage, wie ich das bewerte, als ich 23, 24 war, habe ich nie daran gedacht, Eigentum zu bilden, habe niemals auf Bauzinsen geachtet und auf die Frage, ob ich mir eine Eigentumswohnung in Berlin Prenzlauer Berg leisten kann, kann ich natürlich nicht, konnte ich als junger Mensch nicht. Aber es ist eine Tatsache, dass über dieses Problem mehr nachgedacht wird, vor allen Dingen in den großen Städten. Auf dem Land stellt sich das ja auch wieder anders dar. Und man kann ja nur Dinge annehmen, die in der Wirklichkeit vorhanden sind. Und diese Angst ist ja da oder diese Sorge ist da, auch die Sorge davor, dass man nicht genug Rente bekommt im Alter, weil die demografischen Verhältnisse sich immer weiter verschlechtern. Also da ist schon einiges angekommen bei mir.
Ich weiß, dieses Kapitel über Demografie, da flogen auch wirklich die Fetzen. Also da hatte ich das Gefühl, da ist die Betriebstemperatur schon eher in den roten Zeigerbereich hineingegangen. Du hast gesagt, wir haben es auch deswegen verbockt, wir haben nicht genügend Kinder bekommen, die letztendlich ihre Renten zahlen. Da musste ich innerlich ein bisschen
lachen. Ich hab auch dazu geschrieben, dass das natürlich kein ernst gemeinter Vorwurf ist. Das ist ja nur ein objektiver Fakt, würde ich sagen. Aber ja, also ich glaube dir, dass du mit 23 nicht daran Eigentum gedacht hast, aber ich bin 27. 28. Und also meine Eltern haben mit 28 eine Doppelhaushälfte und ein Auto gehabt. Ich habe gar nichts davon und es ist auch immer noch extrem weit weg. Und ich verdiene jetzt weitaus mehr, als meine Eltern vor 28 Jahren verdient haben. Deswegen, ich glaube schon, dass da eine große Zukunftsangst auch besteht. Und ich erinnere mich an einen Satz, den du gesagt hast, da ging es irgendwie, ich glaube, du sagtest, ihr denkt immer nur an eure Rente. Und ja, das machen wir, weil uns auch irgendwie ständig gesagt wird, dass keine Rente mehr für uns übrig bleibt. Und deswegen boomt ja auch unter jungen Leuten die ganze Thema Anlage und so. Also wir legen ja groß ETF. An in ETFs. Genau, also das ist ja großes Bitcoin. Thema. Viele meiner Freundinnen und Freunde sind da schon super, erstens super informiert und zweitens auch schon dabei, irgendwie für ihre Altersvorsorge zu arbeiten. Also das ist schon, glaube ich, auch ein großer Unterschied, dass wir diese Sorge mit uns tragen gerade.
Ich glaube, das ist wirklich ein Unterschied. Also da habe ich mich auch irgendwie wieder gefunden, als du sagtest, ihr denkt immer an die Rente. Da habe ich nie dran gedacht. Also
ich auch nicht, aber ich erkenne an, dass es in der Tat ja offenbar ist. Man Perception is Reality, ja. Also die Wahrnehmung ist ja natürlich eine echte Realität in der Gesellschaft der jungen Leute. Ich höre es auch von meinen Söhnen, von ihren Freunden. Ne? Aber wie gesagt, es ist natürlich ein Thema, dem man in München, Düsseldorf, Berlin begegnet, in Hamburg, in großen Städten, wo die Mieten teuer sind und wo natürlich viele junge Leute hinwollen. Aber klar, es ist ein Problem und das würde ich auch gar nicht in Abrede stellen.
Und wir haben auch in unseren jungen Berufsjahren Beiträge über den demografischen Wandel gemacht. Du, wie ich, du jetzt auch wieder, ja. Also da schließt sich dann auch wieder so ein bisschen der Generationenkreis.
Das Problem war bekannt, aber wir hätten es natürlich lösen können oder lindern können, das Ausmaß des Problems, wenn wir dafür gesorgt hätten, dass wir eine Zuwanderung haben, die auch in den volkswirtschaftlichen Kern unseres Landes einzahlt. Wir haben zwar jede Menge Zuwanderung, aber sie zahlen nicht in den Kern ein. Und das ist natürlich ein Versäumnis, was sich auch über 20, 30 Jahre angestaut hat. Also Amerika, Kanada, klassische Einwanderungsländer, sind da viel erfolgreicher. Die haben auch demografische Probleme mit ihrer, ich sag mal, Biobevölkerung, aber sie haben natürlich Nachwuchs von aus anderen Ländern geholt und haben es auch irgendwie geschafft, diesen Nachwuchs etwas produktiver einzusetzen, als wir dazu in der Lage sind.
Was ist denn jetzt geblieben von dem Buch? Seid ihr in der Redaktion jetzt die gegenseitigen Erklärer? Angelika, wirst du jetzt immer gefragt, sag doch mal, warum sind die so oder warum machen die das nicht? Oder?
Es gibt schon ein paar Running Gags in der Redaktion jetzt, ja. Also ich glaube, wenn wir mit KollegInnen sprechen, kommt da immer ein kleiner Kommentar, aber
meistens zulasten der Boomer, vermute
ich. Aber wollt ihr das Gespräch fortsetzen? Macht ihr jetzt den nächsten Podcast oder wollt ihr euch weiter öffentlich streiten oder erstmal sacken lassen, genießen, verdauen und dann gucken, wie es.
Wir hatten nicht so geredet.
Jetzt erst recht. Mhm.
Genau.
Ja, ich bin im Messer jetzt erstmal fürs Sacken lassen und mal gucken, wie das so läuft, inwieweit das Buch auch ankommt, ob wir da wirklich einen Nerv treffen in der Gesellschaft. Davon mache ich es ein bisschen abhängig, ob Angelika auch. Und ob wir dann, ich sag mal, daraus einen Podcast machen oder eine Gesprächsreihe. Es gibt jetzt auch Einladungen zu Gesprächsreihen bei Institutionen und Stiftungen. Das machen wir auch sehr gerne, aber ob wir das jetzt nochmal, mal journalistisch neu anfassen in einer anderen Form, das lassen wir uns jetzt einfach offen.
Können wir sich mal überraschen. Zum Abschluss noch eins. Was ist denn das Lieblingsgenerationen-Event? Was ist sozusagen für dich das prägendste Event gewesen bisher?
Für meine Generation?
Ja, für dich?
Wahrscheinlich war es Fridays for Future, auch wenn das so weit weg ist und auch nicht mehr im Bewusstsein der Menschen. Ich glaube,
Greta,
die leeren Schulklassen und Hörsäle und alle auf den Straßen. Ich war in Rom auf einer Demo. Das war schon ein krasses Gefühl, dass man da dann zusammenstand.
Daniel hat Zeit zum Überlegen.
Mehrere Erlebnisse. Das eine war, glaube ich, während dieser Angst vor dem Atomkrieg, die in unserer Generation herrschte, aufgrund der Überrüstung, diese machtvolle Demonstration im Bonner Hofgarten, wo ich auch war. Das ist sehr bei mir hängen geblieben, auch dieser Film The Day After, der sozusagen, was passiert eigentlich nach der Nuklearkatastrophe, hat uns alle, glaube ich, sehr geschockt. Und das zweite große Ereignis für mich in meiner Lebensspanne bislang ist natürlich dann noch der Fall der Mauer. Ich war in Berlin an diesem 9. November und das sind natürlich auch so ganz einschneidende Dinge, weil man auch weiß, dass sich ab da das Land natürlich nochmal radikal verändert hat.
Oh, und die Corona-Pandemie nicht zu vergessen.
Ja.
Ich glaube, das war für alle Generationen sehr einschneidend.
Ah ja, aber ich glaube für euch schlimmer, ehrlicherweise, weil ich habe mit meinen Kindern darüber gesprochen, die haben sich gelitten, die waren Studenten damals, haben zu Hause gesessen. Ich war schon lange Jahre berufstätig und war eigentlich ganz froh, dass ich mal nicht mehr jeden Tag in die Redaktion musste und in meiner schönen Altbauwohnung sitzen und von da aus arbeiten konnte. Also da hatte ich natürlich einen ganz anderen Blickwinkel drauf.
Ja.
Das ist klar. Das
ist vielleicht jetzt aber auch nochmal ein ganz neues Thema.
Das ist ein neues Thema. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zeit, für die Einsichten.
Sehr gerne.
Ist das, was daraus
so ja, danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
Ja.
Danke euch.
Mir auch.